Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Halleluja. Ist Gott nicht gut? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo würden wir sein ohne das, was Jesus getan hat? Und wenn ich daran denke, was für ein Vorrecht es ist, so in die Gemeinde zu kommen. Es ist nicht nur Tradition, was wir weitermachen wollen. Ich will weiterkommen. Ich will mehr wie Jesus werden. Ich will, dass mein Leben sich verändert. Ich will, dass Menschen, wenn sie mich in einem Jahr sehen oder ein halbes Jahr sehen, sie werden sagen, hey, du bist gewachsen. So möchte ich es haben. Und ich möchte das für euch auch haben, dass wenn ihr auf Besuch geht in der Heimatland oder wo immer das ist und ihr besucht Leute, die ihr 5 Jahre nicht gesehen haben, die werden staunen, wie du gewachsen bist. Und deshalb sind wir hier. In Hebräer heißt es, versäumt nicht das Zusammenkommen, die Versammlungen, die die Gemeinde hat. Versäum es nicht. Warum? Weil in dem wachsen wir, wir lernen. Und da ist eine Anwesenheit Gottes in der Gemeinde. Man spricht von die Salbung, was immer das ist. Aber es ist Gott anwesend, das zu tun, was der Mensch sonst nicht tun kann. Seine Salbung zu hören und zu verstehen. Das ist eine Salbung für mich zu lehren, zu reden. Und er kann das nehmen, was ich sage, und du hörst Dinge, die ich nicht mal ausgesprochen habe. Weil du das brauchst und das geht in deinem Herzen hinein und du triffst Entscheidungen und du wächst. Ich hoffe, du bist nicht nur aus Tradition gekommen, nicht nur um eine schöne Zeit zu haben, sondern du bist gekommen, um zu wachsen. Wir haben in letzter Zeit über ein Thema gesprochen, Vergebung. Ich komme davon nicht weg. Da ist so viel in Gottes Wort. Wenn du anfängst, mehr in der Bibel zu lesen mit dieser Fokus Vergebung, du siehst es überall, jede zweite Seite in der Bibel, wie wir miteinander auskommen können. Es ist so von was Gewaltiges, dass wir in der Leib Christi sein können. Jesus kam um sein Leib, um die Gemeinde zu gründen. Deshalb kam er. Nicht den Verein Gemeinde der offene Tür, sondern der Leib Christi, was wir Gemeinde nennen. Alle Ausgerufene, the called out ones, die ausgerufen sind. Wir formen den Leib Christi und wir treffen uns in örtliche Zusammenkünfte wie Gemeinde der offene Tür. Deshalb kam Jesus. Und in der Gemeinde, in der Leib Christi, ist es möglich, dass wir mehr und mehr so werden wie Jesus. Dass unser tägliches Leben sich ändert. Aber wer hat gemerkt, dass auch in der Gemeinde mit so vielen guten Menschen, dass es Reibereien gibt und Spannungen manchmal? Hast du es mal erlebt? Auch in der Gemeinde? Dachte, wir sind vollkommen. Ich habe einen Aufkleber auf Stoßstange gesehen über einen Christ. Wir sind nicht vollkommen, nur vergeben. Und das soll über unseren Stirn sein. Ich bin nicht vollkommen, aber ich bin vergeben. Und dieses Thema Vergebung ist so wichtig. Weißt, Felix hat mir einen Kochtopf hier gebracht. Und ich koche nicht sehr viel. Aber ich weiß, wofür ein Kochtopf ist. Ich weiß, was ein Kochtopf tun kann. Und das geht auf einen heißen Herd und dann wird Dampf erzeugt manchmal. Und dann fängt der Deckel an zu klappen. Und wenn der Deckel klappt, dann weißt du, oh, es ist heiß. Du musst was unternehmen. Und dann gibt's Kochtöpfe. Das haben wir nicht in der Küche, ein Dampfkocher oder das. Nee, das hat Oma, ja. Aber das ist ein Deckel, du drückst es drauf und dann drehst du es einmal ganz fest. Und dann wird es heiß. Und der Deckel klappert nicht. Und diesen Kochtopf hat etwas, was kein anderen Kochtopf hat. Wisst ihr, was es ist? Ein Ventil. Dass wenn zu viel Dampf da drin ist, zu viel Druck, der Dampf kann entweichen. Sonst, ohne diesen Ventil, weißt du, was du hast? Boom, ja, eine Bombe. Ich möchte nicht in der Küche sein, wenn ein Kochtopf mit defektem Ventil explodiert. Ich denke, ehrlich gesagt, es könnte lebensgefährlich sein. Irgendwo muss der Dampf, irgendwo muss der Druck. Und so, die Hersteller haben diesen Ventil offen. Und ein paar Mal im Leben habe ich einen Dampfkochtopf gehabt in der Hand und gucke immer diesen Ventil an. Wenn das nicht funktioniert, und immer ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn das auf dem Herd ist. Ist das Ventil wirklich in Ordnung? Was wäre, wenn es nicht ist? Gloria, du kannst kochen. Du bleibst in der Küche und koch ich. Oh, das ist gemein, ja? Nein. Ich denke, die Ventile sind so konzipiert, dass sie wirklich fehlerfrei sind. Ich meine, nichts ist fehlerfrei, was der Mensch schafft, aber. Und Gott hat uns ein Sicherheitsventil gegeben, wenn es Beziehungen angeht. Weil es gibt manchmal Dampf. Und manchmal klappert der Deckel. Manchmal sehr laut. Ich höre es manchmal. Aber Gott hat ein Sicherheitsventil eingebaut. Und wisst ihr, was es ist? Vergebung. So ist es. Manchmal entweicht der Dampf ganz sanft, man hört es kaum. Manchmal geht es sehr laut vor, aber es entweicht. Und dann ist der Druck weg. Und dann kann man den Deckel abnehmen, ohne Gefahr. Und da hat man eine schöne Mahlzeit dort. Und im Dampfkessel oder Dampftopf, wie nennt man das? Dampfkessel? Da kannst du eine ganze Mahlzeit kochen. Das weiß ich schon. Den Roast Beef, die Kartoffel, die Gemüse, Gravy, Soße, alles in einem. Aber wenn du den Deckel nie abkriegst, kommst nicht dran. Wenn zu viel Dampf, bleibst hungrig. Oder wenn der Ventil nicht in Ordnung ist, ich möchte die Küche nicht aufräumen möchten. Ja, das macht eine Schweinerei dann, ja. Aber mit einem gut funktionierenden Sicherheitsventil, das duftet. Roast Beef, Gemüse, Kartoffeln, Karotten, schöne Soße. Ich lade euch ein anschließend. Ja, genau, genau. Vergebung ist der Dampfkessel. Nur ein Pizza gibt's heute, sagt Gloria. Naja. Vergebung ist der Dampfventil, der Sicherheitsventil für Beziehungen. Wenn wir das nicht hätten, würden wir einander zersplitten, wir würden explodieren, es würde keine Gemeinde geben. Gott hat dafür gesorgt. Wir müssen lernen, in Vergebung zu wandeln, zu leben, täglich. Es soll ein Lebensstil werden. Und wir müssen sofort bereit sein zu vergeben. Wir haben in den letzten zwei Sonntagen geschaut, was Vergebung nicht ist. Und nur kurz, es ist nicht Toleranz. Ich toleriere es, ich dulde es. Es ist keine Entschuldigung des Vergehens. Es ist Angst vor Konfrontation. Ich will es nicht konfrontieren, weil ich meine, es könnte zu viel Dampf geben vielleicht. Ich will eigentlich nicht vergeben und so werde ich es tolerieren. Aber ich halte es noch fest in meiner Brust, dass irgendwann kann ich es als Waffe gegen dich benutzen. Zweitens, es ist nicht eine Demütigung, wo ich dir deine Fehler erkläre, was du alles falsch getan hast, damit ich besser dastehe. Es ist kein Sagen, ich bin besser wie du. Es ist keine Garantie, dass du es nie wieder tun wirst. Wenn ich dich vergebe, du darfst es nie wieder tun. Du musst versprechen, du wirst es nie wieder tun. Das kann keiner tun. Wenn ich eine Garantie verlange, wenn du eine Garantie verlangst, ist es, weil du die Kontrolle behalten willst. Und man versucht, die Kontrolle über jemanden zu halten, weil wenn du mir keine Garantie gibst, du musst unter diesem Druck leben. Und der Sicherheitsventil funktioniert nicht und es ist heiß und es ist Dampf und die Beziehung ist unter Druck und gespannt. Vergebung ist keine Ausübung der Gerechtigkeit. Es ist nicht gerecht. Jemanden Gnade zu zeigen und zu vergeben, zu verzeihen, ist nicht gerecht. Gerecht wäre, eine Strafe zu erteilen, ihr zu geben, was man verdient hat. Und das wäre eine Strafe. Das wäre gerecht. Unsere Gesetze des Landes, die arbeiten auf Gerechtigkeit und gut so. Gott sei Dank, wir haben Gerechtigkeit. Ja, ja, Gerechtigkeit ist eins, Gerechtigkeit zu bekommen ist was anderes, sagt man, ja. Ihr versteht es. Aber das System ist auf Gerechtigkeit aufgebaut. Aber Vergebung hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Es ist nicht mal vernünftig, jemanden zu vergeben, weil er dich verletzt hat. Und er bezahlt nicht dafür, sondern du bist gnädig und vergibst ihm. Will not compute. Es ist übernatürlich, ist was es ist. Und wir brauchen übernatürliche Kräfte. Kräfte, die über deine Natur gehen, was du in dir nicht selbst hast, um zu vergeben. Völlig biblisch und korrekt. Letztes Mal haben wir Vergebung geschaut, eine Situation, wo ich habe Peter hier gehabt, ich habe ihm gehauen und geschlagen. Er war verletzt und dann habe ich versucht zu verdeutlichen, was wir spüren müssen, um völlig zu vergeben. Ich spürte, was ich verursacht habe in Peter. Mann, oh Mann, das hat ihm wehgetan, bestimmt. So wie ich ihn behandelt habe, meine Worte, das ging tief ins Kern und ich spüre seinen Schmerz. Und dann musste ich spüren, sein Ringen damit, will er mich vergeben oder nicht. Das ist ein Kampf. Und manchmal wollen wir nicht vergeben, nicht nach dem, was der Person mir angetan hat. Und merke ich dieses Ringen in der Gegner, den ich verletzt habe, ist auch nicht leicht. Und dann ringe ich mit meinem Demut, mit den nicht nur den Schuld, sondern auch den Demut. Mann, war ich blöd. Was wird er von mir denken? Ich bin sein Pastor. Jetzt verliert er Vertrauen zu mir. Und so merkt man, wie diesen Dampfkessel heißer und heißer wird. Und dann ringt er selbst mit. Soll er oder soll er nicht vergeben? Kann er mir vergeben? Und er spürt auch dieses Ringen in mir. Ich muss mich vor Peter demütigen. Und er merkt diesen Kampf in mir. Er merkt, wie ich mich demütig fühle und so blöd vorkomme, dass ich die Beherrschung verloren habe. Und wenn er das spürt und ich spüre, was er erlebt hat, dann kann echte, wahre, tiefe Vergebung stattfinden. Und zum Schluss fühle ich mich vergeben und er spürt, dass er vergeben hat. Die Spannung ist weg. Und solche Situationen kommen immer wieder vor. In einer Ehe kommen sie vor, in enge Beziehungen. In Beziehungen, wo man täglich miteinander zu tun hat. In solche Beziehungen müssen wir uns in der Lage von den anderen Personen versetzen, um zu vergeben. Es ist kein leichtes, naja, ich vergebe dir. Okay, naja, wenn du willst, wenn du es so meinst, dann verzeihe ich dir. Das ist kein echtes Vergeben. Es ist auch nicht, wenn ich nur sage, naja, wirst du mich dann vergeben? Oder es tut mir leid. Naja, okay, falls ich dich verletzt habe, es tut mir leid. Da geschieht echtes Vergeben nicht. Ich muss empfinden, was der andere empfunden hat. Und der muss empfinden, was ich empfinde. Dann geschieht echte Vergebung. Okay, es geht weiter. Es sind so viele Abschnitte. Ich staune, wie viel über Vergebung in der Bibel steht. Es sind Situationen, wo jemand hat dich verletzt und merkt es vielleicht nicht mal. Wie gehen wir damit um? Er spürt nicht die Notwendigkeit, zu dir zu kommen, um Vergebung zu bitten. Es gibt vielleicht Situationen, wo eine Person dich verletzt hat. Er weiß es, aber du bist ihm egal. Und er will nicht zu dir kommen. Du bedeutest ihm nicht viel. Oder eine Person verletzt dich und man verliert den Kontakt aus dem Auge, zieht weg, hast keine Ahnung, wo der Person ist, aber er hat dich verletzt. Wie gehen wir mit dem um? Er kommt nicht zu dir und sagt, würdest du mir bitte vergeben? Hat nichts mit dir zu tun, sieht keinen Grund. Sein Gewissen ist vielleicht so, dass er nicht mal spürt, dass es eine Notwendigkeit gibt, dir zu vergeben. Aber oh, immer wieder denkst du daran. Diese Person kommt nicht zu dir. Diese Person zeigt nicht mal Reue. Wie gehen wir damit um? Ich kann immer noch an eine Situation denken, wo eine Person vor 20 Jahren mich tief verletzt hat, über längere Zeit. Ist nie zu mir gekommen und hat um Vergebung gebeten. Ich denke, ihr seht nicht die Notwendigkeit. Weiß nicht, wo der Person ist. Ist er noch in Europa, USA, in der Welt irgendwo? Weiß es nicht. Wie gehe ich damit um? Wie geht man damit um? Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir mit solchen Situationen umgehen, korrekt und biblisch umgehen. Erstens möchte ich Folgendes sagen in dieser Situation. Vergebung ist eine Entscheidung. Das müssen wir klar halten. Man muss sich dafür entscheiden. Ich werde vergeben. Und Vergebung ist nicht auf Gefühle begründet. Oder Vergebung, obwohl ich letzte Woche davon gesprochen habe, was spürt er, was empfindet er, hat in diesem Sinn eigentlich nichts mit Gefühlen zu tun. Das heißt, wenn ich das Gefühl haben muss, dass ich ihm vergeben habe, dass diese schmerzenden Gefühle alle verschwunden sind, bevor ich weiß, dass ich ihm vergeben habe, dann werde ich manchmal lang warten, bis ich überzeugt bin, dass ich vergeben habe. Weil manche tiefe Verletzungen, obwohl man vergibt, die Gefühle bleiben eine Weile. Die gehen nicht sofort weg. Wir sind Menschen, wir sind auf der geistlichen Ebene, wir sind auch seelisch. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wenn jemand zu dir verletzende Worte sagt oder über dich zu jemand anders verletzende Worte sagt und du hörst davon, das tut weh. Wie könnte der Person sowas über mich sagen? Ich habe gedacht, der Person war mein Freund. Das tut weh. Es ist wie ein Betrug, eine Verleugnung, ein Missbrauch von einem Vertrauen. Es tut sehr weh. Es tut sehr weh. Man trifft eine Entscheidung, man trifft eine Willensentscheidung. Mit meinem Wille treffe ich die Entscheidung zu vergeben. Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, es kann sein, dass die Gefühle noch da sind. Wer hat das erlebt? Und wenn die Gefühle wieder hochkommen, dann fragst du dir, habe ich vergeben? Ich meinte, ich habe vergeben, die Gefühle sollten weg sein. Nicht unbedingt. Es können tägliche Erinnerungen da sein an Dinge, woran du erinnert wirst, obwohl du vergeben willst, kommen die Gefühle immer wieder hoch. Was ist, wenn in deiner Ehe ein Kind täglich an deinem Tisch sitzt, was das Ergebnis von einer Affäre ist? Untreue. Und dieses Kind sitzt täglich an deinem Tisch. Könnte eine tägliche Erinnerung sein an die Untreue von deiner Ehefrau. Und das könnte immer wieder Gefühle hochbringen. Oder jedes Mal, wenn sie Kontoauszüge rumliegen sieht, denkt sie, Schulden, Schulden, mein Mann kann nicht für uns sorgen. Immer wieder. Geht bei einer Bank vorbei, Fernsehsendungen spricht über, wie heißt der Mann, der den Menschen aus Schulden hilft? Wiegert, Wegert oder weiß nicht. Ihr wisst von dem, ich spreche aus Schulden raus und du siehst so ein Programm und denkst, oh Mann, mein Mann, der kann uns nicht richtig versorgen, kann uns nicht aus Schulden halten. Tägliche Erinnerungen, die Gefühle kommen hoch. Er geht im Badezimmer täglich, macht sich fertig und sieht im Schrank im Badezimmer die Tabletten für ihre Depression. Und sie gibt mir die Schuld für ihre Depression. Kannst du vergeben? Tägliche Erinnerungen, die sind schwer. Oder es passiert etwas, wie ich las von einem Vater. Lustiger Vater ging mit seinem Kind im Lebensmittel einzukaufen, im Laden. Und zweijähriges Kind steht im Wagen, nicht im Sitz, steht im Wagen und er fährt sie zum Auto und da ist ein Riss in der Parkplatz und der Wagen stoßt dagegen und das Kind fliegt raus auf dem Gesicht, verkratzte Gesicht. Narben und Verkratzer wochenlang. Und die Frau denkt, mein Mann, was für ein Depp. Wie lange dauert es, bis sie ihm vergeben kann? Oder jedes Mal, wenn sie das Kind anschaut, denkt sie an den, oh, mein Mann, so unzulänglich, was für ein Klotz, was für ein, denkt er nicht? Und es kommt immer wieder hoch, immer wieder hoch. Gibt es 2 Monate Funkstille wegen sowas? Oder kann man vergeben, wenn man im Gesicht solche Erinnerungen steht? Vergebung heißt nicht, du musst vergessen. Vergebe dir, aber ich kann das nicht vergessen. Das ist auch dieses Kontrolle haben. Ich verzeihe dir, aber ich werde dich immer verantwortlich halten für die Folge davon und für das, was es in mir tut. Ich werde dir immer in Verantwortung halten, dass du verantwortlich bist für meinen Schmerz. Du. Und man denkt immer wieder an, du hast es getan, der hat es getan. Lass uns darüber nachdenken. Du hast ein Gedächtnis. Hat Gott ein Gedächtnis? Kann er vergessen? Kann Gott einen Stein so groß machen, dass er es nicht heben kann? Ja, das sind Theologen, die überlegen solche Fragen. Ja? Gott ist Gott, kann alles machen. Kann er dann einen Stein so groß machen, dass er es nicht heben kann? Ja, aber dann kann er es nicht heben, dann kann er etwas nicht tun. Ah, dann kann er es heben, aber dann kann er den Stein nicht so groß machen. Kann Gott vergessen? Das heißt, wenn er vergibt, er wirft deine Sünde in See der Vergessenheit. Petrus hat Jesus verleugnet. Hat Gott ihm vergeben? Ja. Glaubst du, dass Gott das nicht weiß, dass in der Vergangenheit Petrus das getan hat? Natürlich weiß er das. Aber er wird es nie vor den Augen Petrus halten und sagen, Petrus, weißt du, was du getan hast? Ah, 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 ah. Look, schau mal. Vorsicht, wieder. Nee, wird er nie tun. In dem Sinn ist es in der See der Vergessenheit, nie wieder den Kopf hochzubringen. Aber Gott kann sich daran erinnern. Er weiß alles. Er ist nicht so vergesslich wie du und ich. Manchmal ist es gut, dass wir vergessen. Aber gerade weil wir an Dinge uns erinnern, und das kann vielleicht vor 20 Jahren sein, müssen wir lernen zu vergeben. Trotz der Mangel an Bereitschaft von den anderen, vergeben, um Vergebung zu bitten. Weil wir daran uns erinnern können, müssen wir lernen zu vergeben. Manchmal wäre es schön, wenn wir vergessen würden, dann müssen wir nicht vergeben. Und wie ein Mann gesagt hat, vergessen ist wie ein Schutz gegen die geistliche Chirurgie, die wir bekommen, wenn wir vergeben. Und da ist eine geistliche Chirurgie, die stattfindet, wenn wir vergeben. Und wir brauchen es, auch wenn wir verletzt worden sind, müssen wir vergeben, damit Gott in unserem Herzen seine Operation machen kann, damit wir frei werden. Und wenn wir nicht erlauben, dass Gott das in uns tut, sprechen ein bisschen später darüber, dann bleibt das als Klotz am Bein hängen. Und so nicht zu vergeben und zu vergessen oder zu vergessen wollen, kann dir sehr schaden. Zu vergeben macht es viel leichter zu vergessen. Dann kannst du es ehrlich vergessen. Kannst du dich daran erinnern, vor 5 Jahren, 10 Jahren, wo jemand dich wirklich verletzt hat? Bestimmt sind es Dinge. Hast du eine Entscheidung getroffen, diese Person zu vergeben? Ja. dann im Glauben nimm an, du hast der Person vergeben. Du musst vielleicht noch damit kämpfen. Aber wichtig ist, dass wir lernen, die Kraft in Anspruch zu nehmen, zu vergeben, wo wir uns, an was wir uns erinnern können. Gott sei Dank, wir haben ein gutes Gedächtnis. Den Person habe ich vergeben, den Person habe ich vergeben, alles in Ordnung. Ich habe Entscheidungen getroffen, diesen Mensch zu vergeben und diesen Mensch zu vergeben. Vergebung, ich habe es für mich so ausgedrückt, ich weiß nicht, ob das auf gut Deutsch rüberkommt. Vergebung ist nicht die Abwesenheit von der Bewusstsein, dass ein Vergehen geschah. Habt ihr es verstanden? Vergebung ist nicht die Abwesenheit von der Bewusstsein, dass ein Vergehen geschah. Ich weiß, was Menschen mir angetan haben. Ich kann mich noch daran erinnern. Aber es ist heute ganz anders, als kurz nachdem es geschehen ist, bevor ich sie vergeben habe. Dieses Vergehen hat keine Kontrolle mehr über mich, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, zu vergeben. Der Feind kann mich nicht, Satan kann mich nicht mit dem plagen. Ich habe keine schlechten Gedanken über diese Person, weil ich mich entschieden habe, diese Person zu segnen. Aber ich kann mich daran erinnern, was diese Person mir angetan hat. Aber es ist für mich keine Sache, kein Thema mehr, weil ich mich entschieden habe. Vergebung ist die Entscheidung, keine Bosheit, keine Böswilligkeit, keine Bitterkeit zu haben, nie wieder die alte Wunde zu öffnen. Ja, aber wenn die Gefühle da sind, triff trotzdem die Entscheidung. Triff eine Entscheidung. Diese Person nicht mehr für den Schmerz verantwortlich machen. Weil ich erlaube, diesen Schmerz mich zu beeinflussen. Das ist meine Entscheidung. Oh, ich weiß, was der Person getan hat. Aber Jesus, du bist größer und mehr wie genug, diesen Schmerz mir wegzunehmen, sodass ich für diesen Person beten kann. Und du wirst, nachdem du die Entscheidung getroffen hast, vielleicht alle 15 Minuten diese Gedankengebäude gefangen nehmen. Weil du kannst sicher sein, je nachdem, was geschehen ist, es wird wieder hochkommen. Ja, aber du weißt, was der Person, was diesen Person dir angetan hat. Ja, und ich spüre das wieder und der Kessel fängt an zu klappen. Nein, ich habe ihm vergeben. Im Namen Jesus, ich nehme diese Gedanken gefangen. Satan, weiche du von mir. Und es kann sein, am Anfang musst du alle 15 Minuten das tun. Ja und, tu es alle 15 Minuten. Es lohnt sich. Ich spreche später über ein paar Konsequenzen, wenn man jemanden nicht vergibt. Wenn du mit Gloria redest, sie kann dir erzählen, wie vor 15, 20 Jahren, wir wurden sehr verletzt durch einige Leute, die sehr nah zu uns standen. Es war eine schwere Zeit. Es dauerte vielleicht 2 Jahre, diesen ganzen Prozess darüber hinwegzukommen. Es war tief, die Schmerzen, die Verletzungen. Aber Gott gab uns Gnade. Leute haben Unwahrheiten über uns erzählt. Ich weiß, was ich getan habe, was ich nicht getan habe. Und ich weiß, was manche erzählt haben. Das war Unwahrheiten. Ein Schlüsselerlebnis, besonders für Gloria, und sie kann es dir erzählen, wenn du mit ihr redest, war in einem Gottesdienst, wo der Prediger hat über Vergebung gesprochen und hat davon gesprochen, du triffst eine Entscheidung. Du lässt los von diesem Schmerz. Du lässt los das Recht, diese Verletzung zu behalten. Du lässt los, dieses Recht der Person zu kontrollieren mit diesen Gefühlen, die du hast. Man will der Person beherrschen. Man will der Person niedermachen. Man will der Person seinen Platz zuweisen. Das ist unser natürliches Gefühl. Ich kenne das. Kommt immer wieder vor. Ich habe Gefühle auch. Und Gloria weiß, an einem bestimmten Tag hat sie die Entscheidung getroffen, wo sie sagt, Gott, an diesem Tag vergebe ich diesen Person. Ich setze der Person frei. Ich werde nie wieder das in Anspruch nehmen. Oder wenn, dann werde ich es wieder sofort loslassen, weil ich habe diesen Person vergeben. Und ab dem Zeitpunkt war sie frei. Oh, die Gefühle waren noch da. Es tat noch weh. Wenn ich heute darüber nachdenke, was vor damals so viele Jahren geschah, es tut mir auch weh. Aber es beeinflusst die Beziehung zwischen mir und der Person gar nichts. Alles vorbei. Halleluja. So ist es. Es ist vergeben. Die Gefühle kommen. Die Gefühle kamen. Es hat noch Zeit gedauert. Aber die sind jetzt weg. Die sind weg. Die Verletzung, der Zorn, den man vorher gespürt hat, kurz nachdem, ist weg. Und es kontrolliert uns nicht mehr. Das ist das Wesentliche, weil wir diese Entscheidung treffen. Das Natürliche ist, festzuhalten, bis er auf die Knie zu mir kommt und Buße tut. Dann bin ich mir noch nicht sicher, dann schicke ich ihn weg und er muss nochmals kommen auf den Knien. Ja? Bis ich wirklich merke, es tut ihm leid. Ja, du stolzes Ding. Du bleibst gefangen. Vergebung nimmt Zeit. Und du bist nicht immer bereit zur Vergebung, vergeben sofort. Manchmal dauert es eine Stunde, manchmal dauert es eine Woche, einen Monat. Leider dauert es manchmal Jahre, bis man wirklich bereit ist zu vergeben. Aber wir wollen lernen, in Vergebung zu wandeln, damit wir sofort vergeben können. Mehr und mehr kommen wir zu dem Punkt hin. Das Vergeben. Menschen haben mich als Pastor angebrüllt, über den Telefon ausgeschumpfen. Weißt du, ich lege den Hörer ab und sage, Gott segne diese armen Leute. Ich habe kein Groll, kein Hass. Die waren voll Emotionen, voll geladen und ich war der letzte Dreck für diese Leute. Ja, was haben sie über einen Pastor gesagt? Die finden einiges raus oder die erfinden Dinge, die sie, mit denen sie mich beschimpfen können. Aber es belastet mich nicht. Es ist weg, wie Wasser auf dem Rücken von einer Ente. Es rollt weg. Und ich bin dankbar, dass ich vieles... Ist das denn kein Ausdruck auf Deutsch, oder? Wie water on a duck's back, ja? Jetzt ist es eins. Kannst du es benutzen? Ich gebe euch Erlaubnis dafür, ja? Aber ihr wisst, was ich meine. Das Bild passt, ja? Und so will ich mehr und mehr, so wie die Verletzungen tiefer werden, will ich auch mehr und mehr lassen, dass wie Wasser auf dem Rücken eine Ente abrollt, abperlt. Das ist mehr und mehr. Ich arbeite noch dran. Corrie ten Boom. Ihr kennt die Geschichte vielleicht von Corrie ten Boom. Sie war ihre Familie, eine holländische christliche Familie, die haben Juden versteckt und geholfen während der Nazi-Zeit. Und sie und ihre Familie kamen im Konzentrationslager und wurde sehr misshandelt dort. Sie kam raus, sie hat sie überlebt und seine bewegende Geschichte, die sie erzählt, wer es mal gesehen hat auf Film oder Buch gelesen. Sie erzählt, wie sie mit Gott gerungen hat, aber sie kam zu dem Punkt, wo sie diese Menschen, diese Nazis, wie sie sie vergeben könnte und hatte kein Groll mehr, kein Hass mehr für diese Menschen. Das war ein Kampf. Sie erzählt es. Ich habe den Film mal gesehen. Und dann erzählt sie, wie sie mal in München war, auf einer Veranstaltung, einer Versammlung, wo sie ihr Zeugnis erzählt hat. Nach der Versammlung kam ein Mann auf sie zu, hat sich vorgestellt als einer von der SS-Truppen, der Soldaten, der sie bewacht hat. Und hat seine Hand ausgegeben. Und sie sagte, ihre Hand blieb wie erfroren an ihrer Seite. Sie könnte ihm nicht die Hand geben. In dem Augenblick kam etwas hoch. Sie könnte ihm nicht verzeihen. Wo Auge zu Auge, Angesicht zu Angesicht sie diesen Mensch begegnet hat. Und da hat sie gemerkt, ich habe ihm doch nicht vergeben. Und mit dem musste sie eine Weile kämpfen, bis sie zurückgehen könnte und den Mensch begegnen und sagen, mit voller Überzeugung, ich habe dich vergeben. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie sowas ist. Aber es ist ein Wunder, dass sie überhaupt so Zeugnis geben kann, dass sie diese Menschen vergeben hat, ohne dass sie jeden Auge vor Auge begegnet hat. Man liest Geschichten, solche Geschichten, Geschichten aus ethnische Ethnic Cleansing, wie sagt man das? Ja, ihr wisst es. Wo Ruanda zum Beispiel, Tutsis gegen die andere ethnische Gruppe. Immer wieder, in Äthiopien geschieht es wieder. Sie wollen eine reine Rasse haben, so muss gesäubert werden. Schrecklich, wo Menschen geschlachtet werden. Aber man liest auch dort von Familien, die Christen sind, wie sie gelernt haben, Entscheidungen zu treffen, zu vergeben. Und gehen zurück in den Gebieten und begegnen diese Menschen. Das ist übernatürlich. Weil die Kosten sind zu hoch, nicht zu vergeben. Das haben sie gesehen. Den Preis ist höher als den Preis, was sie bezahlt haben durch die Verletzung. So, es nimmt manchmal Zeit. Man muss damit ringen. Man muss erkennen, was Vergebung ist. Man muss erkennen, wie man vergeben kann. Man muss damit sich auseinandersetzen. Man muss das vor dem Herrn bringen und sagen, Gott, ich kann nicht vergeben. Man muss ehrlich sein. Man muss sein Hass rausschreien können irgendwo. Man muss ehrlich sein. Lies den Psalmen, wie David zu den Herrn geschrien hat. Manchmal, Gott, es ist nicht fair. Wann wird's aufhören? Er hat fast mit Gott geschumpfen. Aber zum Schluss hat er immer Gott als Gott anerkannt und ihm als Herr gesehen und seine Wille, Gottes Wille untergeordnet. Und jemand hat gesagt, es gibt drei Phasen der Vergebung. Fand ich gut. Und man muss durch diesen Prozess gehen. Es ist fast wie ein Grief-Prozess, Trauer, wo man durch Phasen geht. Und die Wissenschaftler haben uns aufgemalt, du gehst durch Phasen, den Tiefpunkt und dann kommst du wieder raus. Aber du musst durch diesen Phasen gehen. Du kannst nicht nur verleugnen, es ist nicht geschehen, wenn du jemanden verlierst. Du kannst nicht nur sagen, ich bin stark, aber du hast es noch nicht verarbeitet. Man muss es verarbeiten. Und so ist es auch mit solchen Verletzungen. Und die erste Phase ist Leiden. Du musst zugeben, es tut weh. Ich bin verletzt worden, es tut mir weh. Nicht, ich spiele den Helden und sage, nein, es tut mir nicht weh. Und doch hat es weh getan. Du willst nicht, dass es dich weh tut. Du willst nicht, dass diese Gefühle dich beherrschen und kontrollieren. Du willst dagegen kämpfen, aber du musst irgendwann zugeben, das hat weh getan. Ich als Mann gebe nie zu, wenn ich mich verletze. Ich weiß nicht warum. Stolz. Männlicher Stolz. Und die Familie erzählt Geschichten über mich. Und das war im Gottesdienst vor kurzem hier, wo Melanie und Gloria mich wieder so klar daran erinnert haben. Ich habe mein Bein gebrochen und es hat nicht wehgetan. Stolz. Wir waren im Wald als Familie, haben Picknick gemacht. Und wir brauchten Holz fürs Feuer. Für Würstchen. Wiener Roast. Und es gab kein schön geschnittenes Holz. Aber ich fand einen großen Ast, etwa von hier bis zu dieser Lampe, vielleicht 5 Meter, 4 Meter lang. Etwa so dick, super für ein Lagerfeuer. Ich kenne mich aus. Ich hole diesen großen Ding hier und das war ein Baum und ich sage, pass mal auf, Jungs, ich zeige euch, wie ihr ein Stück klein kriegt. Und ich, zuerst haben die Jungs probiert, gegen einen Baum das zu schlagen, weißt du, und dann bricht es. Funktioniert super, hab's immer wieder getan. Und Darcy, der Älteste, ja, ich weiß, er war 12 Jahre alt, 14 Jahre alt, gegen den Baum und nichts geschehen. Nathan sagt, ich will es probieren. Und er hat es probiert. Und Melanie wollte es auch probieren. Und sie hat es probiert. Hast du es gemacht? Sag's bloß nicht. Papa sagt, so geht's. Ich bin klug. Und du weißt, man muss es auch wissen. Wenn du das Ding gegen den Baum schlägst, du musst loslassen. Sonst vibriert es. Und das tut weh. Und so in dem Augenblick, wo es den Baum kontaktiert, habe ich losgelassen. Und der Ast war noch ein bisschen zu grün und er sprang zurück und hat mich hier getroffen. Au! Und Gloria ruft, did you hurt yourself? Nein. Ein bisschen. Ja, das hat weh getan. Aber ich bin kein Baby. 3 Tage später sitze ich im Wohnzimmer, es war Sommerzeit, keine Schuhe an, kurze Hosen und mein Fuß ist blau und schwarz und braun und allerhand Farben. Nee, das war eine Woche später, glaube ich. Und Gloria sagt, Al, du gehst zum Arzt und schaust, was geschehen ist. Ja, zum Arzt, das nimmt Zeit, du musst im Wartezimmer sitzen und warten, nimmt einen halben Tag. Ist okay, es tut nicht mehr weh. Ja, aber schau, wie es aussieht. Ging zum Arzt, hat geröntgt. Er sagt, ja, der kleine Knochen war gebrochen, nicht der große, der kleine. Das sind 2 Knochen hier, der Femur oder wie das heißt. Das war gebrochen, ein sauberer Bruch und es war super geheilt. Er sagt, du musst nichts tun, es ist geheilt. Ich brach einen Knochen und es tut nicht weh. Ich will es nicht zugeben. Und so sind wir geistliche Helden. Ich bin geistlich. Was du mir angetan hast, das hat mich nicht wehgetan. Oh Mann. Und du verkriechst dich in deinem Zimmer und nachts liegst du dort und staust den Decker an und du grübelst über, was er getan hat und das wühlt in dir und dein Topf fängt an zu klappen und deine Frau und dein Partner merkt, es klappert schon bei dir. Gib zu, es tat weh. Es gibt eine Anerkennung, ein Wahrnehmen, Böses geschah, es war nicht recht und ich habe gelitten. Schrei es raus, wenn du musst. Gib zu. Okay. Jetzt werden wir es unternehmen. Werden wir unternehmen, was unternehmen werden muss. Dann kommt diese geistliche Chirurgie. Die geistliche Chirurgie ist, wo du, und nur du kannst es tun, du greifst in der unveränderbaren Vergangenheit hinein. Es ist geschehen. Kannst du nicht ungeschehen machen. Es geschah. Und du nimmst dein geistliches Messer und schneidest das Falsches, das Unrecht, das Vergehen von der Person weg. Ich setze ihn frei. Ich löse ihn und diese Verantwortung. Ich setze ihn frei. Und dann löschst du den Schmerz aus deinem Herzensarchiv. Die Gefühle sind dort, aber du sagst, ich setze ihn frei und ich widerstehe dieses Verlangen, ihm dafür verantwortlich zu halten. Es wird wieder hochkommen, aber es ist ein großer Unterschied. Die Gefühle kannst du, indem du den anderen segnest, kannst du die Gefühle unter Kontrolle bringen. Probier es. Herr, ich segne diesen Person. Lass ihm eine gute Ehe haben. Segne sein Vorhaben. Und Gesundheit. Und seine Familie. Segne ihn. Und wenn du Einzelheiten weißt, betet für ihn. Und du wirst merken, wie, wenn du die Entscheidung getroffen hast und diese geistliche Chirurgie, du musst es anfangen und der Heilige Geist bewirkt es in dir, dass diesen Schmerz weggehen kann. Der Person ist freigesetzt und du wirst freigesetzt. Der Dampf entweicht. Du musst kämpfen dafür. Ist nicht einfach, aber Gott sei Dank, wir haben diesen Ventil. Einen neuen Anfang machen. Und dieser Anfang ist nicht immer einfach. Wo ist es? Ich will, dass du es dann hier siehst, okay? Dieser Anfang fängst du an, wo du bist. Es tut noch weh. Es wird nicht optimal sein. Aber du weißt, wir müssen neu anfangen. Wir tun nicht, als wäre es nicht geschehen, aber ich werde dich so behandeln, als wäre es nicht geschehen. Es kann vielleicht im Gespräch wieder hochkommen. Kein Thema mehr. Ich habe dich vergeben. Das trennt uns nicht mehr. Es nimmt Kraft. Das nimmt Charakter. Es sind noch unangenehme Fragen, die nicht beantwortet sind. Warum hat er das getan? Ich begreife es nicht. Was hat der Person dazu bewogen, das zu sagen? Du musst es nicht herausfinden. Einiges kann man begraben. Wühl nicht da drin. Die Zukunft bleibt oft unsicher, weil in dem Augenblick, wo du vergibst, öffnest du dich wieder für weitere Verletzungen und weitere Vergebung. Bist du bereit? Die Beziehung kann sich vielleicht ändern, wo Vertrauen neu aufgebaut werden muss, gebe ich zu. Es ist nicht dasselbe wie vorher, aber man will erlauben, dass das Vertrauen wieder neu aufgebaut werden kann. Vertrauen dauert lang, um aufzubauen, aber kann sehr schnell gebrochen werden. Deshalb müssen wir aufpassen, wie wir miteinander umgehen. Und so, du wirst durch diese Phasen gehen, aber man kann neu aufbauen. Man kann neue, gesunde Beziehungen aufbauen, wenn man bereit ist. Hey Leute, es ist nicht leicht. Es ist nicht einfach. Ja, ich vergebe dir. Nein, nein, das ist keine Vergebung. Man muss überlegen, man spürt, was den anderen Personen spürt. Wenn man keinen Kontakt mit der Person hat, weggezogen, weiß nicht mal, dass er dich verletzt hat, du musst trotzdem durch diese Phasen gehen. Du musst trotzdem den Person freisetzen. Und es sitzen Menschen hier, die haben tiefe, tiefe Verletzungen. Wie ich letztes Mal erwähnt habe, vielleicht von einem Vater, einem Onkel, der dich sexuell missbraucht hat. Solche Dinge. Es ist keine einfache Sache, das einfach so wegzuwischen. Da muss man ringen mit dem, aber du kannst frei werden von dem. Joyce Meyer erzählt ihre Geschichte. Sie wurde von ihrem Vater jahrelang bis in ihre Teenagerjahren sexuell missbraucht. Und ich habe ein Bild gesehen, wo sie ihren Vater tauft. Vergeben. Es ist möglich. Es ist übernatürlich. Es ist nicht natürlich. Aber es ist natürlich. Und da möchte ich was sagen über Vergebung geht in beide Richtungen oder in zwei Richtungen. Ihr werdet gleich verstehen, was ich damit meine. Und Jesus war so genial, dass er alle Richtungen gedeckt hat. Wir haben keine Ausrede, nicht zu vergeben. Erstens hat er gesagt, wenn du verletzt worden bist, jemand hat dich verletzt. Und das ist das meiste, woran wir denken. Ich bin verletzt worden, wie gehe ich damit um? Er sagt, du musst vergeben. Matthäus 11, Vers 25. Und wenn ihr steht und betet, so vergibt. Wenn du etwas gegen jemanden hast. Du hast etwas gegen jemanden. Der hat mich verletzt. Er muss zu mir kommen. Ich warte. Er sagt, vergib. Ja, aber er zeigt keine Reue. Ja und? Vergib. Wenn ihr steht und betet, so vergib. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Wie lange willst du es gegen jemanden halten? Ja, bis er zu mir kommt. Dann bist du der Verlierer. Jesus sagt, vergib. Und dann, das andere ist, du hast jemanden verletzt. Da wissen wir, du musst vergeben. Matthäus 5, 23, 24. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst oder kommst zur Gemeinde der offenen Tür und singst Loblieder und gibst dein Opfer im Opferkorb und dass dein Bruder etwas gegen dich hat, er hat was gegen dich und du weißt, du hast was getan. aber du bist nicht bereit, es in Ordnung zu bringen. Dein Bruder hat was gegen dich. So lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Also es ist egal. Du hast Verantwortung, es in Ordnung zu bringen. Wenn du jemanden verletzt hast oder jemand dich verletzt hat, du hast eine Verantwortung. Du musst handeln. Du musst eine Entscheidung treffen. Ich werde es in Ordnung bringen. Ist Gott nicht gut? Ja, schade. Ich wollte warten, bis er die Verantwortung hat, auf mich zuzukommen. Da muss ich nicht vergeben. Es kocht trotzdem. Und der Dampf wird mehr und mehr. Der Druck wird mehr und mehr. Und Gott sagt, es lohnt sich nicht, zu warten auf eine Explosion, bis du kaputt gehst. Was ist unsere Motivation für die Vergebung? Ich denke, jeder von uns soll das wissen. Wem viel vergeben wurde, von ihm wird viel verlangt zu vergeben. Epheser 4, Vers 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Darüber könnten wir Predigten noch auspredigen hier, aber sinn darüber nach. Wie hat Gott mich vergeben? Was hat Gott für mich getan hat? Und diese Geschichte hat Jesus erzählt, wo Petrus zu ihm kam und fragte, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Und das haben wir in der ersten Predigt gehabt. Nein, antwortete Jesus, 70-mal, 7-mal. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Vers 25 kommt, da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollte verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihm, Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Man kann es dir vorstellen, wir haben in Deutschland die Möglichkeit, persönliche Insolvenz zu erklären. Und dann gibt es eine Möglichkeit, 7 Jahre lang geht es dir mies, aber dann bist du frei. Was wäre, wenn die Regierung kommt und sagt, okay, du gehst ins Kerker, deine Kinder werden als Sklaven verkauft, Punkt, fertig. Ja, dann würdest du um Erbarmen bitten und betteln. Das wäre schwierig für das Rest deines Lebens, würde der Zustand sein. Oder würde ausgerechnet, wie lange das geht und 20 Jahre, 30 Jahre oder wie immer, je nachdem, wie hoch die Schulden ist. Und so war die Aussicht für diesen Mann. Das war kein 7 Jahre und dann ist es vorbei. Und trotzdem kannst du wohnen, wo du bist und manche Dinge haben. Und so, Vers 28, sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihm am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihm um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm, du herzlose Diener, ich habe dir deinen großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Musstest du da nicht auch mit diesem deine Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Pfennig bezahlt hatte. Der nächste Vers heißt, so wird der Herr mit dir handeln, wenn du nicht vergibst. Irgendwie habe ich Probleme mit diesem Vers. Deshalb habe ich es nicht aufgeschrieben. Ehrlich, ich habe Mühe mit diesen Versen. Ich habe Mühe mit, so vergib mir meine Schulden, so wie wir unsere Schuldner vergeben. Ich habe immer noch Mühe mit dem. Vergib den anderen, damit Gott dir. Wenn du nicht vergibst, vergib Gott dir nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe im Neuen Testament Gnade, aber ich sehe auch diese Verse. Ich kann sie nicht aus der Bibel rausschneiden. Wir müssen mit dem irgendwann uns auseinandersetzen. Es gibt Gnade, aber Gott legt so viel Wert auf Vergebung, dass er solche Sätze schreibt. Und ich weiß noch nicht, wie ich das richtig auslegen soll. Nimm bis Vers 34, das reicht aus. Wer viel vergeben worden ist, soll auch viel vergeben. Und was hat Gott mir vergeben? Was waren meine Aussichten, bevor es Jesus gab? Denk darüber nach. Und dann die Konsequenzen, schwere Konsequenzen bei Unvergebenheit, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben. Eine Konsequenz, offenbart eine geistliche, eine zerstörte Beziehung zu Gott. Eine Beziehung, die nicht in Ordnung ist. Wenn du nicht vergibst, wenn du nicht vergeben kannst, das zeigt mir, das zeigt jeder andere, etwas stimmt nicht mit deiner Beziehung zu Gott. 1. Johannes 4, Vers 20 hat Johannes das angesprochen. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Ja, er spricht von lieben, nicht vergeben. Ja, wenn du nicht vergibst, dann handelst du nicht in Liebe. Wenn du liebst, dann wirst du vergeben. Nicht entschuldigen, nicht tolerieren, nicht dulden, sondern echt vergeben. Erlauben, dass diese geistliche Chirurgie in deinem Herzen stattfindet, wo das von dir weggeschnitten wird und du schneidest es weg von dem anderen Person. Und so kannst du nicht sagen, ich liebe Gott und du vergibst Menschen nicht. Wenn du immer Streitereien hast mit Menschen und es immer in deiner Anwesenheit ist Spannung mit Menschen, ich frage mich, wie sieht deine Beziehung aus bei Gott? Oh, manche Menschen scheinen sehr geistlich zu sein und wollen den Anschein geben, wie geistlich sie sind. Und sie finden Fehler mit jedem anderen Christ. Sie sind immer dabei, wie geistliche Polizisten den Fehler von anderen vor den Augen zu halten. Aber sie können Menschen nicht vergeben. Sie sehen die Fehler von anderen Menschen immer. Ich frage mich, wie ist deine Beziehung zu Gott wirklich? Du hast noch nicht gelernt, in Liebe zu wandeln. Zweite Konsequenz ist, du bleibst in der Vergangenheit gefangen. Wirklich gefangen. Wenn du nicht vergeben kannst, du kannst dich nicht verändern, du kannst die Beziehung nicht verändern. Menschen wechseln Gemeinden, weil in der Gemeinde ist eine gespannte Beziehung. Und anstatt, dass sie die Situation ins Auge schauen und den Personen vergeben, wechseln sie die Gemeinde, damit sie vergessen können und die Person nie wieder sehen. Es geschieht. Es ist bestimmt bei uns mehrmals geschehen. Wo Leute, irgendwas ist geschehen. Zwischenmenschliche Beziehung. Oder sogar mit mir. Hab was gesagt oder getan, weiß es nicht mal. Und du bist verletzt worden oder der Person ist verletzt. Und geht weg und kommt nicht mehr. Und der Person, wenn der Person mich nicht vergeben kann oder dir nicht vergeben kann, bleibt gefangen. Und es wird immer wieder hochkommen. Und der Person nimmt das mit in die nächste Gemeinde oder nächste Beziehung. Und dasselbe wird geschehen. Und dann haben wir diese Church Tramps, die von Gemeinde zu Gemeinde gehen und suchen die vollkommene Gemeinde. Und Gemeinden, die ihn verstehen. Das ist eine Lose-Lose-Situation. Jeder verliert. Und du bleibst gefangen. Und du gibst die Beherrschung deines Lebens einem anderen ab. Der Person merkt es nicht mal, dass du ihn verletzt hast. Oder andersrum, dass du verletzt worden bist. Aber du grübelst und grübelst und grübelst und grübelst. Und der Person beherrscht dich. Du bist nicht frei. Du hast nicht die Kontrolle über deine Gefühle, über deine Emotionen. Und du erlaubst Platz für den Feind. Sprüche 25, Vers 28 heißt es hier in dieser Übersetzung, ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, der in Unversöhnung lebt, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Ungeschützt, der Feind kommt rein. Wenn du nicht in Vergebenheit leben kannst, wenn du nicht vergeben kannst, du machst ein breites Tor auf für den Feind und er marschiert rein mit seinen Truppen. Und deshalb gibt es Menschen, ihr Leben ist ein Chaos, ein Durcheinander. Nichts funktioniert, weil irgendwo ist ein Punkt, wo vergeben werden muss. Und die Vergangenheit, vor 20 Jahren, man muss vergeben. Hiob 5, Vers 2. Wir lesen zu wenig in Hiob, weil wir es nicht genug verstehen. Denn der Ärger bringt den Narren um und den Unverständigen tötet sein Aufbegehren. Den Ärger bringt den Narren um, wenn man sich immer ärgert über jemanden, was der getan hat. Ich kann es mir nicht leisten. Noch eine Konsequenz ist, nicht zu vergeben, kurz oder schließt dein Glauben kurz. Ein Kurzschluss geschieht. Und du weißt, was geschieht, wenn du einen defekten Kabel in der Steckdose steckst. Kein Kraft mehr. Dunkel. Und ein Schreck. Und dein Glauben ist lahmgelegt. Beweis es mir. Wir haben Markus 11 gelesen, wenn du kannst Berge versetzen, wenn du glaubst. Nächsten Vers heißt, und wenn, und. Schau das und an. Das ist organisch verbunden mit dem Vers vorher, mit den Gedanken vorher. Du wirst im Glauben handeln, bring es in Ordnung mit der Person, mit dem du Streit gehabt hast und musst vergeben. Sonst dein Glauben wird nicht funktionieren. Aber diesen Vers lesen wir zusammen, Galater 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Wenn du nicht in Liebe wandelst, wenn deine Taten nicht Beweis für deine Liebe an Jesus Christus und Liebe für den Menschen zeigt, dein Glaube wird nicht wirksam sein. Hast du immer Probleme mit Menschen? Ja, die ärgern mich. Ich liebe den Dienst, nur die Menschen kann ich nicht leiden. Solche Dinge, ja? Hast immer Streit mit Menschen, immer Probleme. Du wandelst nicht in Liebe, kein Wunder, dass dein Glaube nicht funktioniert. Wo stehen wir? Ich kann es mir nicht leisten, Menschen nicht zu vergeben. Der Preis ist zu hoch. Abgesehen von diesen Verse, mit dem ich nicht mich auseinandersetzen will, dass Gott mich nicht vergeben kann, und doch weiß ich, er hat mich vergeben, aber irgendwas ist dran und ich will es nicht erfahren, weil ich nicht vergeben habe. Es ist nicht kostbar. Es kostet zu viel. Es nimmt zu viel Energie, zu viel Anstrengung. Unser Leben ist zu kurz und es sind zu viele verlorene Menschen herum. Und Gott sagt, ich habe einen Plan für diese Welt. Ich habe einen Plan für Raum Lörrach. Ich brauche Christen, die in Liebe wandeln, die in Versöhnung, in Vergebung wandeln, damit meine Kraft fließen kann. Damit Hagen und Hauingen und Brombach erreicht werden kann. Wie werden wir das tun, wenn wir um uns herum immer in Kreise wandeln und streiten und Steine werfen? Schluss mit dem. Und du trägst einen Park vor 20 Jahren, was geschehen ist, von jemandem, der dich wirklich verletzt hat. Und du hast recht, wenn du sagst, das hat mir wehgetan, sehr verletzt, ich glaube dir. Aber du bist gebunden und Kraft Gottes kann nicht fließen. Lad ab. Lad ab. Steh auf, bitte. Wir wollen beten. Vater, es sind Menschen hier, wie wir alle. Immer wieder erleben wir Verletzungen. Manche kämpfen mit alten Verletzungen. Verletzungen vor Jahren. Tiefe, tiefe Verletzungen. Und Herr, du wirst sie helfen, dass sie loslassen können. Dass sie vergeben. Dass sie die anderen Menschen freisetzen. Und du hast gesagt, Vergeltung ist deins. Du wirst dazu sehen, dass Dinge in Ordnung gebracht werden. Es ist nicht unsere Aufgabe, Vergeltung auszuüben. Ich bin gerade am Beten, Herr, willst du, dass Menschen hier nach vorne kommen als einen Schritt, wo sie zeigen, öffentlich mit einer Entscheidung, ich entscheide mich, jemanden zu vergeben. Jetzt. Ich lasse los. Egal, was ich fühle oder spüre, jetzt werde ich vergeben. Ich denke, das sind einige hier. Und wenn du sagst, ich möchte frei werden von dem. Ich werde jetzt vergeben. Komm du nach vorne und wir werden hier zusammen beten. Und damit ist es erledigt. Ich warte kurz. Es nimmt Mut. Jeder von uns hat Dinge im Leben, die sind in der Vergangenheit. Wenn nicht, dann frage ich mich, wie hast du gelebt? Wir verletzen Menschen und Menschen verletzen uns. Es tut weh. Aber wir wollen einen Schnitt machen heute. Und wir wollen erkennen, dass heute, wenn ihr vergibt, das heißt nicht, dass die Gefühle automatisch weg sind. Die Gefühle können hochkommen, aber wir haben an diesem Tag, den 21. Juni, der Tag mit der meiste Licht dieses Jahr, der längste längste Tag, also jeder Tag hat 24 Stunden, ich weiß. Aber am längsten scheint die Sonne an diesem Tag, okay? Mehr Licht kommt in deinem Leben diesen Tag hinein. Du wirst es nie vergessen. 21. Juni 2009. Habe ich mich entschieden, diesen Person zu vergeben, loszulassen.